steht jetzt vor unserem richtigen kleinen Tempel. Das ist der Punkt, wo ganz viele Quellen zusammenlaufen in einer Wasserfassung. Ne, das stimmt nicht, sagt der Herr Lister.
Nein, das ist ein Grundwasserstrom, der hier gefasst wird.
Ein Grundwasserstrom.
In der Grundwasserfassung Reisach, der mit mehreren Quellstollen gefasst wird und zu einem Zentralpunkt geleitet wird.
Okay, da gehen wir jetzt rein. Man hört es von draußen, es hat schon Rauschen. Eine große Halle. In der Mitte eine Glaskuppel, wo man runterschauen kann. Und unten rauscht jede Menge Wasser rein. Es schaut hier durch die Oberflächenspiegelung und die Geschichte schön blau aus, so wie sich das im Freibad auch erwartet. Aber man kann sehen, was das für eine riesige Menge Wasser ist, die hier zusammenläuft. Wie viel ist denn das pro Sekunde, Herr Lister?
Momentan kommen ca. 1500 bis 1600 Liter pro Sekunde hier an. Deshalb hört man das ja auch, dass 1,5, 1,6 Tonnen hier in dieses Zentralgebäude reindonnern. Und deshalb hat man natürlich auch einen entsprechenden Geräuschpegel. Von hier aus wird es über zwei Leitungen nach München abgeleitet im Freispiegel. Das heißt, das Wasser läuft ohne Energieaufwand von hier aus bis nach München zum Hochbehälter. Im Hochbehälter wird es zwischengepuffert, um die Tagesspitzen abzufangen, und dann geht es erst ins Stadtgebiet rein.
Das heißt, Sie brauchen also gar nichts zu pumpen oder sowas, das geht alles per Gefälle?
Aus dem Mangfalltal läuft alles im Freispiegelgefälle ohne Pumpanlagen nach München.
Das ist wunderbar, das ist natürlich auch eine sehr umweltschonende Geschichte, wenn ich nicht zusätzlich noch Energie investieren muss.
Das ist sogar das Gegenteil, wir haben am Ende der Leitung also Bügel stehen, wo wir sogar noch Energie erzeugen.
Wie viel Prozent vom Trinkwasser sind denn das, was wir hier sehen?
Das, aus dem Mangfalltal insgesamt kommen 80%. Hier trägt Reisach ungefähr 50% von den 80% bei. Also es ist schon ganz schön eine Menge, die tagtäglich nach München von hier aus läuft.
Ich habe den Herrn List noch gefragt, ob es auch sein könne, dass München einmal zu wenig Wasser habe. Das könne er mit Fug und Recht mit Nein beantworten, hat er da ganz schnell und ein wenig stolz geantwortet. Wenn an heißen Tagen mal der Verbrauch steigt, dann wird zu den Leitungen aus dem Mangfalltal und dem Neusachtal eben noch Wasser aus der Münchner Schotterebene gepumpt, und das reicht immer. Und was, wenn das Gegenteil der Fall ist und es einfach nimmer aufhört zu regnen? Herr List ist auch darauf gut vorbereitet. Wenn die Gebiete der Wassergewinnung einmal überschwemmt werden, so kann er verschiedene belastete Kanäle aus dem System rausschalten. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann wird präventiv vorsichtig Chlor zugesetzt. Aber solche Extremfälle gibt es durchschnittlich nur alle 5 Jahre.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Es gibt also keinen Mangel an gutem Wasser in München, wie wir von Herrn List erfahren haben, und wir brauchen auch nicht daran zu sparen, weil es den Menschen in den Trockengebieten nichts bringt, wie uns eingangs Professor Mauser erklärt hat. Aber achtsam sollen wir damit umgehen. Ich habe deshalb Herrn Dr. Böhm besucht, der für das Abwasser der 1,5 Millionen Münchner zuständig ist. Und das ist nicht minder wichtig. 300 bis 350.000 Kubikmeter frisches Trinkwasser erreichen München jeden Tag, wie uns der Herr List vorher erklärt hat. Die Frage ist, wie viel Abwasser gibt es denn nachher? Ich bin jetzt bei Herrn Dr. Bernhard Böhm, der für die Münchner Stadtentwässerung zuständig ist, und der kann mir da sicher was drüber erzählen.
Ja, so als regulären Zufluss zu unseren beiden Klärwerken haben wir im Tagesmittel vielleicht 400.000 Kubikmeter Abwasser. Das setzt sich dann zusammen aus dem Trinkwasser, was von den Stadtwerken ins Netz eingespeist wird. Dann haben wir noch verschiedene Brunnenentnahmen in München, die genehmigt sind. Dann sind verschiedene Grundwassereinspeisungen dabei. Und dann kommt noch Fremdwasser dazu. Das bedeutet Grundwasser, was durch Undichtigkeiten im Kanalnetz dann auch noch ins Kanalnetz eindringt. Und in der Summe summiert sich das dann eben auf knapp 400.000 Kubikmeter pro Tag.
Ist da auch Regenwasser dabei? Gehört es auch dazu oder wird es getrennt entsorgt?
Ja. Nee, bei der Rechnung ist das Regenwasser nicht dabei. Das heißt, es ist ein typischer Zufluss bei Trockenwetter. Wir haben aber in München Mischkanalisation. Das heißt, wenn es Niederschläge gibt, dann landen die zumindest im größten Teil des Stadtgebiets auch im Kanal und dann erhöht sich die Menge natürlich.
Kann man das ganz grob sagen, wie viel von dem Abwasser, was anfällt, eigentlich aus dem Gewerbebereich kommt und wie viel aus dem Privatbereich?
Ja, da habe ich jetzt ganz konkret die Zahlen nicht da, aber man kann ungefähr sagen, wir haben in München 1,5 Millionen Einwohner. Dann haben wir noch zusätzlich ungefähr 250.000 bis 300.000 Einwohner aus den Umlandgemeinden, die angeschlossen sind. Macht also in Summe 1,8 bis 1,9 Millionen Einwohner. Und wir haben rechnerisch einen Kläranlagenzufluss in etwa von 2,2 Millionen Einwohner gleichwerten. Das heißt, die Differenz, also ungefähr 300.000 Einwohner gleichwerte, 400.000 Einwohner gleichwerte, das ist ungefähr der gewerbliche Anteil.
Also kann man ganz grob sagen, wie viel Prozent sind gewerblich, wie viel Prozent privat bei dem Abwasser?
Okay, das müssten wir jetzt schnell ausrechnen.
Ganz grob nur.
Ich denke so 10-20% sind es letztlich das gewerbliche oder 20%.
Ah ja, nicht mehr, das hätte ich mir jetzt mehr vorgestellt zum Beispiel.
Nee.
Gibt es denn besonders problematische Inhaltsstoffe beim Abwasser?
Ja, mei, das ist immer die Frage, was man als problematisch bezeichnet. Ich denke, mit zunehmendem Reinigungserfolg der Kläranlagen, mit der zunehmenden Reinigungsleistung wird der Fokus natürlich immer detaillierter. Das heißt, Inhaltsstoffe, die vor 20 Jahren noch gar nicht bekannt waren, über den man sich nicht bewusst war, die rücken jetzt in den Fokus. Heute reden wir beispielsweise über Arzneimittelstoffe, über Mikroschadstoffe im Allgemeinen, die problematisch sind, also Pestizide, Fungizide auch. Das sind alles Stoffe im Spurenbereich, die man vor 20 Jahren noch gar nicht in dieser Konzentration messen konnte, über die wir heute diskutieren. Dann ein aktuelles Thema der Diskussion ist Mikroplastik beispielsweise, also kleinste Plastikteilchen, die im Abwasser enthalten sind.
Gibt es also nicht nur im Meer?
Nein, sondern die müssen ja irgendwie ins Meer auch kommen. Das heißt, die kommen schon zum Teil auch über die Kläranlagen, zum Teil auch über die Mischwasserentlastungen. Das ist ja so, dass wir zwar relativ wenig Wasser über Mischwasserentlastungen ungereinigt in die Flüsse entlasten, aber wenn es passiert, dann ist dann natürlich, gerade was solche Stoffe anbelangt, ein erhöhter Anteil auch drin, weil ja vorher keine Reinigung erfolgt. Das heißt also, in der Summe sind es schon auch punktuelle Einleitungen, die letztlich im Meer dann akkumulieren.
Sie haben vorher die Arzneimittel angesprochen. Sind es Stoffe, die hauptsächlich über die Toilette ins Abwasser gelangen?
Ja, über die Toilette menschliche Ausscheidungen zum einen, aber eben leider auch unsachgemäße Entsorgung. Arzneimittel sollten ja über den Hausmüll entsorgt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger werfen es aber halt dann doch einfach in die Toilettenschüssel und spülen es runter. Das heißt, nicht fachgerechte Entsorgung ist da sicher auch ein wesentlicher Anteil, aber eben auch die menschlichen Ausscheidungen.
Früher hat man die Arzneimittel, die man nicht mehr gebraucht hat, ja zur Apotheke gebracht, die nehmen es nicht mehr. Also hier sollte man deutlich nochmal sagen, sie gehören nicht in die Toilette, sondern in den Hausmüll.
Ja, ganz genau. Wobei wir auch früher schon den Verdacht hatten, dass viele Apotheken letztlich dann auch da zum Teil eine unsachgemäße Entsorgung praktiziert haben. So kann ich zumindest aus dem eigenen Bekanntenkreis sagen, dass da auch das Bewusstsein nicht wirklich da war. Man hatte das Thema nicht so auf dem Schirm. Da war eher der Blickwinkel, dass man diese Arzneimittel halt eben bewusst aus dem Kreislauf rausnimmt, um zu verhindern, dass sie nach ihrem Verfallsdatum noch weiterverwendet werden. Die Umweltauswirkungen hatte man da tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm. Das ist jetzt erst ein Thema, was in den letzten 10, 15 Jahren wirklich so in den Fokus gerückt ist.
Ein problematischer Stoff waren ja auch die Phosphate, die früher in Wasch- und Spülmitteln waren, aber das hat sich, glaube ich, jetzt ziemlich erledigt, oder?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die ist sehr vielschichtig. Erledigt hat sich das Thema Phosphat eigentlich gar nicht, das kann sich gar nicht erledigen, wenn man überlegt, dass Phosphat ja ein substanzieller Stoff ist, der für jedes Leben erforderlich ist. Keine Pflanze wächst ohne Phosphat, kein Mensch kann ohne Phosphat leben. Das heißt, man hat über viele Jahre im Phosphat nur den Schadstoff gesehen, der im Gewässer Eutrophierung verursacht. Mittlerweile ist man ja ein Stück weiter und sieht eigentlich die Ressource Phosphat auch und sagt, wir wollen das Phosphat aus dem Abwasser nicht nur rausholen, um die Gewässer davor zu schützen, sondern vor allem, um uns für die Zukunft diese Ressource auch zu erhalten. Das heißt, es war früher tatsächlich so, dass in Waschmitteln ja sehr viel Phosphat enthalten war. Das hat sich dann in den 90er Jahren dadurch, dass es verboten wurde, schlagartig gebessert. Dann war es jetzt eigentlich über viele Jahre relativ gut, die Situation. Und jetzt in den letzten Jahren ist die Industrie verstärkt wieder dazu übergegangen, in irgendwelchen Nischen doch wieder Phosphate einzusetzen, gerade auch so Reinigungsmittel für Spülmaschinen, die nicht unter dieses Verbot fallen, sodass tatsächlich der Anteil, was sehr bedauerlich ist, in den letzten Jahren wieder zunimmt im Abwasser. Umgekehrt aber die Reinigungsanstrengungen in den Kläranlagen auch ständig verstärkt werden, um die Phosphate eben nicht ins Gewässer gelangen zu lassen, sondern tatsächlich dann in der Kläranlage zurückzuhalten und im Idealfall vielleicht sogar als Rohstoff, als Ressource wieder zur Verfügung zu stellen.
Es ist also keine schlechte Idee, beim Einkauf von Maschinenspülmitteln mal genau auf die Inhaltsstoffe zu gucken.
Nee, also macht auf jeden Fall Sinn und wenn man da entsprechend phosphatfrei kriegt, tut man sicher einen kleinen guten Anteil auch für die Umwelt.
Welche Methoden gibt es eigentlich in der Stadt München, um das Abwasser so aufzubereiten, dass man es wieder in die Natur entlassen kann?
Ja, so große Kläranlagen, die setzen sich natürlich aus mehreren Verfahrensschritten zusammen. Das beginnt typischerweise mit mechanischen Reinigungsschritten. Ein Rechen, der erstmal die Grobstoffe entfernt, einen Sandfang, der eben wirklich harte Körner, Sandkörner entnimmt, um da im weiteren Verlauf die Kläranlage davor zu schützen. Dann eine mechanische Reinigung in einem Absetzbecken, wo dann der Schlamm noch abgetrennt wird. Und dann die gelösten Stoffe, die werden dann typischerweise in der biologischen Reinigung entfernt. Da haben wir jetzt in München auch eine zweistufige Reinigung. In der ersten werden die Kohlenstoffinhaltsstoffe entfernt, in der zweiten dann der Stickstoff. Parallel wird über eine chemische Fällung eben der Phosphor rausgeholt, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und zum Schluss gibt es dann im Wasserweg bei uns noch eine Sandfiltration, wo dann noch die feinsten partikulären Stoffe entfernt werden. Dann kommt das Wasser im Klärwerk 2 direkt in die Isar und deshalb findet da noch eine Desinfektion sogar statt, weil die Isar ja dann Badegewässerqualität haben soll und dementsprechend wird da sogar noch desinfiziert.
Also das Wasser, das Sie in die Natur entlassen, hat sozusagen Badewasserqualität.
Genau, es hat Badewasserqualität oder Badegewässerqualität. Es hat aber natürlich noch lang keine Trinkwasserqualität.
Das ist klar, das ließe sich nur mit irrsinnig hohem Aufwand erreichen.
Ja, der Aufwand deutlich höher, das ist richtig.
Und das macht in München auch nicht viel Sinn, weil München genügend Wasser hat.
Ja, ganz genau. Also wir beziehen unser Wasser hier in München ja eben da aus dem Voralpenland in höchster Qualität und wir leiten jetzt schon in die Isar zum Teil in der Qualität ein, die Isar selbst gar nicht aufweist. Vor dem Hintergrund wäre es jetzt sinnlos, das weiter zu vertiefen.
Sie bessern also die Isar auf sozusagen.
Ja, kann man. Es wäre jetzt vielleicht in der Summe auch ein bisschen übertrieben, aber man kann zumindest sagen, verschlechtern tut sie sich nicht.
Aber damit haben Sie meine letzte Frage schon vorweggenommen. Wohin läuft denn das ganze Wasser? Es wird in die Isar entlassen.
Ja, nee, nicht alles, sondern ungefähr ein Drittel geht in die Isar und zwei Drittel von dem Klärwerk 1 in Großlappen geht unter der Isar durch, rüber nach Ismaning in den Speichersee. Der Speichersee ist ja eine Industrieanlage, gehört der Firma E.ON bzw. jetzt Firma Uniper, die haben ja umfirmiert, und läuft dann erst in Moosburg, also knapp oberhalb von Landshut, wieder in die Isar rein. Das heißt, in Oberföhring wird das Wasser entnommen am Wehr, fließt dann parallel zur Isar über eine Kraftwerkstreppe und in Landshut wieder in die Isar. Und das Klärwerk 1 leitet eben nicht direkt in die Rest-Isar, sondern in diesen Speichersee, während das Klärwerk 2 in Dietersheim direkt in die Isar einleitet.
Also letztendlich kommt doch alles in die Isar.
Am Ende unterhalb von Moosburg bei Landshut ist wieder alles in der Isar, das ist richtig.
Okay, vielen Dank für diese interessanten Ausführungen.
Ja, gerne.
Herr Dr. Böhm. Damit kommen wir wieder an den Anfang zurück. Achtsam mit dem Wasser umgehen, obwohl wir genügend davon haben. Denken Sie daran, bevor Sie etwas gedankenlos in die Toilette kippen. Der Hausmüll ist die bessere Variante. Und achten Sie auf die Zusammensetzung Ihres Spülmaschinenmittels. Denn alle Aufbereitung des Abwassers ist aufwendig, kostet nicht wenig Geld und belastet die Umwelt. So, jetzt ist noch etwas Zeit übrig. Und die möchte ich nutzen, um Ihnen den Stand beim Ismaninger Kraut zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt nichts passiert wäre in der Zwischenzeit, seit das Kraut in die Arche gekommen ist. Aber es gibt im Moment kein Ismaninger Kraut zu kaufen, weil das Ismaninger Kraut kein Lagerkraut ist, sondern nur zur Erntezeit von Oktober bis Weihnachten verfügbar. Wir waren aber trotzdem nicht untätig in der Zwischenzeit. Die Arche des Geschmacks ist ja kein totes Museum, in das wir das Kraut stellen. Eine Wiederbelebung macht viel Arbeit. Nur noch zwei Bauern sind mittlerweile übrig, von den sechs, die noch Ismaninger Kraut angebaut haben, als wir anfingen, uns damit zu beschäftigen. Aber diese beiden sind mit Herzblut dabei. Im Frühjahr haben sie die kleinen Kreuzlänzchen, die sie im Hausgarten aus eigenem Saatgut gezogen haben, mit Hilfe einer alten Maschine am Traktor und viel, viel Handarbeit auf ihren Acker ausgepflanzt. Da wächst nun echtes, originales Ismaninger Kraut heran. Eine Sorte, die 500 Jahre alt ist und die es nirgendwo außer in Ismaning bis jetzt zu kaufen gibt. Auch das Saatgut ist nirgendwo erhältlich. Es ist in Hand der Bauern, die es seit Jahrhunderten selber weiterzüchten. Derweil haben wir mit Händlern auf dem Viktualienmarkt und Gemüseläden in der Stadt gesprochen, um die Geschäfte davon zu überzeugen, dieses regionale Lebensmittel wieder nach München zu bringen. Denn momentan muss man nach Ismaning fahren, um Ismaninger Kraut kaufen zu können. Auch einzelne Gastronomen konnten wir davon überzeugen, Ismaninger Kraut wieder auf die Karte zu setzen. Dies alles ist noch zu wenig. Daher sind wir auf Ihre Mithilfe dringend angewiesen. Sprechen Sie Ihren Gemüsehändler, den Wirt Ihres Stammlokals, direkt darauf an, Ismaninger Kraut wieder ins Programm zu nehmen. Der Zeitpunkt ist günstig. Die Leute interessieren sich wieder für regionale Lebensmittel und bezahlen dafür auch gerne mehr. Das macht bei Kraut, einem preiswerten Gemüse, nicht viel aus. Wir wollen im Herbst auch ein kleines Festessen bei Slowfood steigen lassen, mit allen drei Arche-Passagieren. Dem Fleisch vom Monna Werdenfelser Rind, unserem ersten Arche-Passagier, dem Ismaninger Kraut und den Münchner Brotzeitsemmeln. Eine wunderbare Kombination. Den Termin und alles Weitere werden wir noch rechtzeitig veröffentlichen. Und wenn Sie auf Slowfood neugierig geworden sind, dann besuchen Sie uns auf www.slowfood.de, auf slowfood-münchen.de oder ganz persönlich jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz 5. Da treffen Sie auf eine Gruppe altgedienter Slowfoodies, die Ihnen alle Fragen beantworten, die Sie zu uns haben. Haben Sie keine Scheu, das geht ganz informell zu. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Rudolf Böhler, auch verantwortlich für diese Sendung.